Der Uwe hat es gerade schon gesagt. Warum tue ich mir das an? Und vielleicht hast du dir in den letzten Wochen oder Monaten auch mal die Frage gestellt, wenn du so in dein Leben reinschaust, in das, was dich beschäftigt, warum tue ich mir das an? Ich beginne mit einem Zitat von einem deutschen Schriftsteller oder Journalist, und der Roger Willemsen, der hat das Zitat gesagt: Wir haben viel zu viel Know-how und viel zu wenig Know-why. Bedeutet also, wir wissen unheimlich gut, wie etwas geht, aber vergessen manchmal das Warum dahinter. Und das ist vielleicht schon so, allein in unserem Land, wo wir leben, es geht los in der Schule, 1. bis 10. oder 13. Klasse, wir werden super vorbereitet. Wir machen eine Ausbildung oder ein Studium, vielleicht Auslandssemester, wir machen Weiterbildung im Beruf, Weiterbildung in der Beziehung. Heutzutage gibt es ganz viel Tutorials, also wir kriegen auch noch online alles beigebracht, was wir brauchen. Und wir haben unheimlich viele Möglichkeiten. Aber die Kraft liegt ja eigentlich in dem Warum. Und da möchte ich heute ein bisschen genauer mit uns hinschauen. Vielleicht kennst du ja Dinge, die du tust und gar nicht mehr so genau weißt, warum du sie eigentlich tust. Und ich möchte mal mit einem ganz einfachen Beispiel anfangen. Als ich habe das grundsätzlich nicht so ganz mit Ordnung in meinem Leben. Und als ich etwas jünger war, hatte ich meine erste eigene Wohnung. Das war so eine 1-Quadratmeter-Wohnung, und das sah aus meiner Sicht immer ganz okay aus. Wenn man andere Leute gefragt hat, fanden die das jetzt eher sehr, sehr unordentlich. Und es war für mich immer ein Riesengedöne, das anzugehen. War ja okay. Und wenn meine jetzige Frau damals zu Besuch kam, dann hatte ich allerdings das verstanden, warum es sinnvoll ist, vielleicht doch mal ein bisschen Ordnung in diese Bude zu bringen. Und es stresste mich auch überhaupt nicht. Oder wenn ich losfuhr in meinem Auto und die Miriam abgeholt habe, dann war es auch für mich überhaupt kein Problem, mal eben Staubsauger und die Cola-Dose und die Bananenschale aus dem Fußraum zu tun, damit es gut aussah. Und auf einmal stresste mich das mit dem Warum überhaupt nicht mehr. Das Ganze geht ja oft im Leben dann so ein bisschen weiter. Ne? Jetzt, wir sind 20 Jahre weiter unterwegs, haben mittlerweile Kinder und die Wohnung ist ein bisschen größer. Die Ordnungsfrage ist irgendwie immer noch da. Und dann ist das halt schon mal so, es kommt Besuch, meine Frau ist dann der Meinung, es macht doch Sinn, jetzt aufzuräumen. Und ich denke dann, warum müssen wir uns das jetzt irgendwie antun? Und dann gibt es so eine kleine Diskussion zwischen uns und dann wird natürlich aufgeräumt. Und ganz interessant ist dann, wenn Besuch kommt, die vielleicht auch Kinder haben, und wir am Tisch sitzen und der Mann sagt: Hör mal, Schatz, warum sieht das hier so ordentlich aus und bei uns nicht? Und schon haben wir eine Grundsatzdiskussion und ich denke dann immer, warum tun wir uns das eigentlich alles an? Aber das geht auch für Studium, Ausbildung, Beruf. Wir sind immer sehr viel beschäftigt und wissen, wie wir Dinge tun. Unser Haus in Schuss halten, unseren Körper in Schuss halten. Aber das Warum hintergeht uns manchmal. Und dann gibt es ja noch, für die Leute, die Christen sind und in Gemeinden gehen, auch noch die Kirche, die Gemeinde. Und dann gibt es da tolle, gute Sachen, den Hauskreis und es gibt die Kinderstunde und es gibt Leitungssitzungen und man muss auch noch Ordnung machen. Und die eine oder andere Diskussion ist mal dahinter und dann läuft es nicht so rund und dann ist auch noch immer der dabei, der mich sowieso die letzten Male genervt hat. Und das eine oder andere fährt man doch nach Hause und sagt abends: Warum tue ich mir das eigentlich an? Seit ein paar Monaten haben wir eine besondere Situation. Wir sind im, nennen das mal Corona-Modus, und zwangsweise wurde sehr viel runtergefahren. Und es ist ganz interessant, wenn man mit Leuten unterhält, gibt es die einen, die sagen: Boah, das tut richtig gut, mal runterzufahren, mal weniger zu machen. Und es gibt andere, die brennen total und sagen: Was kann ich eigentlich jetzt tun? Oder sind gerade in Kurzarbeit und stellen sich Fragen, wo sie sich hinbringen oder einsetzen können. Und es gibt eben die Leute, die sagen: Ich bin froh, dass es einfach mal gerade weniger ist, und merken und hinterfragen sich viele Dinge, die man vorher einfach so getan hat. Es gibt ein schönes Zitat, das ist von Antoine de Saint-Exupéry. Der hat diesen Satz gesagt: Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, die Holz beschaffen, Aufgaben delegieren und das Schiff bauen, sondern lehre sie, die Männer, die Sehnsucht nach dem weiten Meer. Und das ist ja auch so eine Sache, nur weil etwas mich antreibt, ist es immer noch nicht so Sache, dass ich mir immer im Klaren bin, warum ich etwas tue. Und ich möchte einfach mit einem kleinen Bild starten. Hier bist du und ich. Setz deinen Namen da ein. Und die Frage ist, in unserem Leben gibt es immer Dinge, die wir tun müssen, wo ein Muss hinter ist. Es gibt ein Ich kann. Ein Ich darf. Und natürlich ein Ich will. Und wenn du jetzt mal in dein Leben schaust, in die jetzige Situation, und du hättest 100 Prozentpunkte zu vergeben, wie viel wäre momentan ein Muss? Du weißt viel, du kannst viel. Wie viel ist ein Kann, ein Darf und wo ist eigentlich ein Will, wo dahinter steht, ich weiß, warum ich etwas tue und will das Ganze tun. Jetzt machen wir natürlich keine Coaching-Einheit, sondern wir möchten uns anschauen, was eigentlich die Bibel dazu sagt. Und darum ist das Thema heute, warum tue ich mir das an? Und ich möchte mit einem ersten Grund beginnen und teile den etwas ein. Und ich hoffe und wünsche mir, dass du einfach neu wieder von Jesus angesprochen wirst, egal wie lange du jetzt unterwegs bist als Christ. Vielleicht bist du auf der Suche und fange mit dem ersten Punkt an, weil Jesus mein Herz gewonnen hat. Und der erste Grund ist eigentlich, Jesus tat für mich, was keiner anderer für mich je getan hat. Das ist eigentlich der allererste Grund, das Fundament, auf dem das alles steht. Und das möchte ich etwas erklären. Paulus schreibt uns in Galater 2 einen Vers, da steht, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Ich weiß nicht genau, welche Prägung du hast, was deine Herkunft ist, wo du unterwegs bist. Bei mir war das so, ich bin in einem christlichen Umfeld, in einer christlichen Familie aufgewachsen, wo ich sehr, sehr dankbar für bin, aber habe natürlich auch eine bestimmte Prägung damals mitbekommen. Und bei mir war das so, dass ich sehr früh auch gelernt habe, in Kinderprogrammen und Veranstaltungen, dass Jesus für die gesamte Menschheit gestorben ist. Es gibt so Verse, wo heißt, jeder, der an ihn glaubt, oder das Lamm, das zur Sünde der Welt wurde. Und die Welt heutzutage, ich glaube, 7 Milliarden Menschen, dann haben davor schon ganz viele gelebt und es werden noch welche nach uns leben. Und für all diese, sagt Jesus, bin ich gestorben. Mir fehlte da früher immer so ein bisschen der persönliche Bezug in mein Leben. Und die Motivation von Paulus hier finde ich super. Der schreibt, er ist nicht mehr er selbst. Natürlich ist er so gesehen er selbst, aber er gibt in seinem Inneren immer mehr Jesus Raum. Er versucht zu denken, zu fühlen, zu handeln, zu entscheiden und mit den Augen von Jesus zu gucken, damit dieser durch Paulus wirkt. Und Paulus ordnet seine eigenen Ziele, seine Ambitionen, seine Pläne, seine nächsten Schritte, seinen Ehrgeiz versucht er mit den Zielen von Jesus in Einklang zu bringen. Das ist damit gemeint, wenn er sagt, sondern Christus lebt in mir. Und was ich eben so super finde, ist, Paulus nimmt dieses, ich nenne das mal Massenheil, ganz für sich persönlich. Und er schreibt in dem zweiten Satz, kein Krampf, kein Abrackern, das vergängliche Leben, und ich glaube, das ist uns irgendwie allen klar, dieses Leben hier ist vergänglich, auf dieser Erde, sondern er lebt im Glauben an Jesus Christus. Und das kannst du jetzt auch für dich sagen, was in diesem Bibelvers steht, wie Paulus das sagt, der für mich, ich setze jetzt meinen Namen ein, Andreas, und du setzt jetzt bitte deinen Namen ein, Jesus, der für dich, der dich geliebt hat und der für dich ganz persönlich sein Leben hingegeben hat. Und damit bist du in Gottes Team, du bist in seiner Familie, du bist in seiner Mannschaft aufgenommen. Wir haben am Anfang des Jahres hier in unserem K3-Kolleg uns das genau mal angeguckt, was das bedeutet, dass Gott dir Kindrechte zuspricht, dass er dir auch einen Anteil gibt an dem, was ihm gehört. Das ist ein Wahnsinns-Zuspruch an dich. Und Paulus nimmt diesen ganz persönlich für sich an. Und das möchte ich einfach nochmal dir mitgeben. Jesus hat dich geliebt und Jesus ist ganz persönlich für dich gekommen. Selbst wenn alle anderen Menschen, diese 7 Milliarden, bereits in seinem Team wären, in seiner Familie wären und du wärst der Einzige, der noch nicht dazugehören würde. Denn das Ganze ist ja nicht nur so ein bisschen sentimentale Geschichte, sondern es ist ja ein historischer Fakt, dass Jesus am Kreuz auf dieser Welt starb. Er hat den Himmel, was ist genau ist der Himmel? Wir wissen nicht, wie es da aussieht, aber es muss da der Hammer sein. Das hat er verlassen, er ist in einen Stall gekommen, mehr Tiere drumherum als Menschen. In eine Zeit, wo ich nicht unbedingt leben möchte, da gab es so die modernen Geschichten nicht im Altertum. Aufgewachsen, Stress kennt er, er kennt Herausforderungen im Leben, er kennt Berufswahl und er kennt Verleumdung, er kennt Verrat, er kennt Stress, er kennt Anfechtung. Und es ging sogar so weit eben, dass er sagt, hey, ich bringe mein Leben hier auf dieser Erde auch nur für den Andreas zu Ende oder nur für dich zu Ende. Selbst wenn alle anderen in seinem Team wären. Es gibt diese schöne Stelle in Matthäus 18, Vers 13, da sagt Jesus, der spricht ja schon mal in Gleichnissen, was meint ihr, wenn ein Mann 100 Schafe hat und ein einziges davon verläuft, das wird er tun, lässt er nicht die ganz vielen zurück auf dem Berg, um das eine verirrte Schaf zu suchen? Und dann sagt er, ich versichere euch, und wenn er es findet, freut er sich über dieses eine mehr als über die, die schon da sind. Und ich finde das irgendwie der Hammer. Jesus zog los und er wäre losgezogen, auch wenn ich der Einzige wäre, den es zu retten gibt. Und ich bin gerne mit ihm unterwegs. Es ist spannend, es ist auch manchmal beruhigend, wenn es etwas hektisch wird. Es ist Horizont erweitern, es ist einfach der Hammer. Und ein Grund, warum ich mir das antue, ist, weil Jesus eben mein Herz gewonnen hat, weil er das für mich tat, was niemand anderes für mich tat. Der zweite Grund ist, Liebende nehmen sich die Sache des anderen an. Es gibt so einen schönen Vers in der Bibel, der wird oft bei Trauungen oder Hochzeiten genommen. Und zwar gibt es eine Frau, die heißt Ruth und die hatte echt schwierige Situationen in ihrem Leben. Der starb ihr Mann und ihr Schwiegervater und die Schwägerin zog weg und sie war auf einmal alleine mit ihrer Schwiegermutter. Und in Ruth 1, Vers 16 macht sie eine Hammeraussage. Da steht, denn wo du hingehst, sagt sie zu ihrer Schwiegermutter, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Finde ich eine Hammeraussage. Und ich versuche das jetzt zu übertragen. Wenn man noch richtig verliebt ist oder so, dann sagt man schnell, ich gehe mit jemandem. Ich bin oft überrascht auf Hochzeiten und Trauungen, was sich so junge Paare im Eifer des Gefühls alles zusagen. Und wenn man dann so ein bisschen länger unterwegs ist, wird man ja auch etwas geprüft daran und überlegt, oh, was habe ich eigentlich da versprochen? Und bei Miriam und mir ist das so, wir sind jetzt schon ein paar Jahre länger unterwegs, jeder hat so seine Themen. Wir haben aber auch Themen, die gemeinsam unterwegs sind. Und es ist irgendwie richtig cool, wenn ich merke, wie Miriam sich für meine Themen einsetzt. Und sie macht das übrigens besser, als ich mich für ihre Themen einsetze. Aber wir sind als Team unterwegs zusammen. Und es ist irgendwie eine Wahnsinnsbestätigung, sich einer Sache des anderen anzunehmen. Und gemeinsam Ja sagen zu einer Sache. Und ich finde das irgendwie den Hammer, dass wenn wir zu Jesu Sache Ja sagen, dass er auch zu unserer Sache Ja sagt. Sein Weg, unser Weg. Keiner hat für mich getan, was Jesus für mich getan hat. Und das Befreiende dabei ist, ich kann das völlig in meinen Bezugsrahmen setzen. Jeder ist unterschiedlich unterwegs, jeder hat ein anderes Zeitkontingent oder andere Möglichkeiten und Begabungen. Und ganz wichtig, es ist für mich immer noch kein Zwang. Jesus sitzt jetzt nicht im Himmel und zählt die Stunden und sagt, ja, wenn ich mich hier gerade umgucke, der Ben hat jetzt so viel gemacht und der Lukas so viel und der Henry so viel und der Uwe so viel und der Andreas so viel. Nein, wir können in dem, wie wir unterwegs sein können, uns für seine Sache einsetzen. Und mich begeistert es, wenn es mal nicht so rund läuft, wenn eben Schwierigkeiten da sind, wenn ich spüre in mir, wie Jesus sich für meine Sache einsetzt, für die Ziele, wo wir im Einklang unterwegs sind, finde ich den Hammer. Was machen Liebende noch so? sie sorgen sich auch umeinander. In Matthäus 6, Vers 33 gibt es einen sehr, sehr schönen Bibelvers, der heißt: Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird auch alles andere, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Jetzt könnte man ja sagen, Herr, das ist aber irgendwie so wie so ein Deal. Ne? Also erst muss ich das machen und dann muss Gott das machen. Das ist so, hört sich so ein bisschen nach so Zwang an, oder? Nach so, Gott macht das nur, wenn wir das so machen. Und vielleicht hört sich das bei dir so an, je nach Prägung und Bild. Ich möchte das mal in einem anderen Zusammenhang darstellen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, seinen Glauben zu leben. Und der eine ist geprägt von der Überzeugung, ich setze mich für Gottes Sache ein und dann muss es mir immer richtig gut gehen. Ich nenne das mal Wohlstand, ja, immer bergauf. Ich brauche unbedingt viel Platz zu Hause, damit ich die ganzen Leute einladen kann, denen ich von Jesus erzählen kann. Mir hat mal einer erzählt, ein Porsche wäre das perfekte Familienauto, weil er kann etwas länger auf der Arbeit bleiben und ist auch noch etwas eher zu Hause, weil das Auto so schnell ist. Also Herr, ich brauche unbedingt ein gutes, schnelles Auto, damit ich mich mehr um deine Sachen kümmern kann. Das kann man jetzt ein wenig übertreiben, aber es gibt wirklich diese Überzeugungen, Glaube gleich Wohlstand gleich Erfolg. Und dann gibt es noch die andere Variante, die heißt Armut. Alles für den Herrn. Nichts für mich. Ich muss leben wie ein Asket. Man kann auch den einen oder anderen hier schon erkennen an der Haltung. Es gibt ja so Menschen, wenn die reinkommen, die gehen quasi unter der Tür durch. Das sind immer so leichte Rückenschmerzen. Und man kann sich auch an nichts freuen. Und ich mache mir auch nichts schön zu Hause, weil ist ja sowieso alles fürs Feuer. Aber Gott sagt eigentlich, er wird mich mit allem anderen, und das ist jetzt die Besonderheit. Also du kannst das glauben, du kannst auch das glauben, muss man nicht. Faszinierend finde ich die Aussage dazwischen. Gott sagt, ich bin dein Versorger. Und das zieht sich durch die ganze Bibel. Es fängt bei Adam und Eva an, die hauen voll daneben. Und was macht Gott als erstes? Sie erkennen ihre Nacktheit, ihre Probleme und Gott kümmert sich sofort. Er versorgt sie, er bekleidet sie. Da kann man jetzt ganz viele Beispiele sich anschauen. Ich selbst habe das in meinem Leben immer erlebt. Paulus schreibt davon, ob ich reich bin, ob ich arm bin, ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht. Egal was unterwegs ist, ich traue und vertraue auf meinen Jesus. Und ich, wie gesagt, persönlich habe das immer wieder in Lebenssituationen erlebt. Es war zwar nicht der Porsche, aber es war eine hammerhafte himmlische Versorgung. Und das möchte ich als weiteren Punkt eben rund machen. Jesus hat mein Herz gewonnen, weil er keiner das tat, was Jesus für mich tat und weil er eben sich meiner Sachen annimmt, weil wir uns einander helfen und für unsere Sachen einstehen. Der dritte Punkt. Liebende hält keiner auf. Liebe kann ja eine enorme Kraft sein. Und es gibt ja auch Menschen, die sehr weit voneinander entfernt wohnen. 400, 500 Kilometer. Und ich staune immer, wie stressfrei und schmerzfrei diese Fahrt aufnehmen, wenn die zu ihrem Liebsten oder zu ihrer Liebsten wollen. Manche Menschen machen auch schon mal verrückte Dinge. Und man macht Sachen, wo man auch denkt, das, logisch ist das vielleicht nicht immer und ist auch immer gefährlich. Ich kann mich an eine Situation erinnern in meinem Leben. Da gab es so kleine Spannungen in meiner Zeit, bevor wir verheiratet waren und ich musste meine Frau zurückgewinnen, damals Freundin. Und ich weiß noch, ich wollte eine spannende Sache machen. Die wohnte in Düsseldorf in einem Schwesternwohnheim vom Krankenhaus. Ich weiß nicht, dritte Etage. Und ich wollte, wenn sie aus dem Krankenhaus wiederkam, dass sie alles voller Blumen hat. Jetzt hatte ich aber keinen Schlüssel und wollte die Tür auch nicht aufbrechen und so. Und dann habe ich bei ihrer Nachbarin geklingelt und bin außen über den Balkon gekrabbelt, habe die Tür von außen aufgebrochen, um meine Sachen dort zu präsentieren. Wenn man da nachher, ich habe Höhenangst, also runter guckt im Nachhinein, würde ich sagen, bist du wahnsinnig, ein Strauß Blumen vor der Tür hätte es ja auch irgendwie getan. Aber das sind eben Sachen, die treiben dich an, die Kraft der Liebe treibt dich an. Und es gibt auch Menschen, die ganz viel aushalten aus Liebe. Wenn ich mal so sehe, ich kenne eine Frau, die muss ihren kranken Mann versorgen. Und ich bin überrascht, mit welcher Liebe und welcher Hingabe sie das Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr macht. Und in der Bibel gibt es einen Strategen, das ist der Jakob. Der hat auch, ja, einer, wie ich finde, mal richtig deutlich gemacht, was es heißt, nicht auf sich aufhalten zu lassen. Vielleicht kennst du die Geschichte, Jakob hat seinen Bruder in das Licht geführt, das war ein Schlitzohr. Der hat ein bisschen Suppe gekocht und hat seinem Bruder das Erstgeburtsrecht weggenommen. Das war damals eine ganz, ganz wichtige Sache, hatte hohe und viele Konsequenzen. Und weil er so unterwegs war, musste der abhauen von zu Hause. Sein Bruder war nämlich größer und stärker und kräftiger. Und er lief durchs Land und kam zu seinem Onkel, dem Laban. Und der hatte zwei Töchter. Und eine davon wird beschrieben, sie hatte dolle Augen. Und die hat es dem, ja, die hat es einfach dem Jakob angetan. Die hat es umgehauen, verliebt und hat gesagt, gib mir doch diese Frau zu meiner Frau. Und der Onkel sagte, kannst du haben, musst du allerdings ein bisschen was für tun. 7 Jahre hier in meinem, ich glaube, Weinberg arbeiten und die Tiere hüten. Und das war also jetzt eben nicht Suppe kochen. Der musste richtig mal lochen, der Junge. 7 Jahre. Und wir lesen mal, wie er sich dabei empfunden hat. 1. Mose 29. Da steht, so diente Jakob um Rahel 7 Jahre lang. Und sie kam ihm vor wie einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Mann, das klingt ja doll, ne? Also 7 Jahre in so einem richtig Malochen, das kommt einem doch so kurz vor. Er hatte eine Wahnsinnskraftquelle in sich, nämlich diese Liebe. Und das Besondere dabei ist, fand ich, der wurde auch von seinem Onkel richtig hinters Licht geführt. Als er sich nämlich krumm gemacht hatte, diesen 7 Jahre, immer den Blick auf seine Holde, auf die Rahel, bekam er seine Frau, sie haben geheiratet, das war früher alles ein bisschen anders, weil man sah sich nicht so wie heute und stellte dann erst nach der Hochzeitsnacht fest, dass das ja gar nicht die Rahel war, sondern dass sein Onkel ihn so richtig beim Bock getan hat. Gut, jetzt lässt er sich davon nicht irritieren, stellt seinen Onkel zur Rede und er sagte, okay, kannst du wirklich die Frau haben, die du haben, heiraten möchtest, die Rahel. Allerdings musst du noch mal 7 Jahre los. Und auch das hat Jakob gemacht. Er hat quasi 14 Jahre seines Lebens gearbeitet für seine Frau. Vielleicht für den einen oder anderen, der so gerade in der Kennenlernphase ist. Ich hoffe, dass du nicht 14 Jahre dafür brauchst, um mit deiner Liebsten weiterzukommen. Aber dieses Enttäuschtwerden sein von seinem Onkel, vielleicht kennst du das, ich übertrage das jetzt mal etwas hier auf Kirche, auf Gemeinde, auf dein Leben. Du machst etwas und merkst auf einmal, hey, es wird mir gar nicht das getan und gemacht, was ich eigentlich erwartet hatte oder was man mir versprochen hatte. In der Gemeindearbeit passiert das immer wieder. Du wirst vielleicht von deinem Leiter oder von deinem Mitarbeiter enttäuscht oder du enttäuscht jemand anderem. Ich selbst habe das erlebt, dass ich mit Menschen unterwegs war, wo ich gesagt habe, okay, ich habe irgendwie gefühlt richtig was investiert und war völlig enttäuscht und fertig hinterher. Und habe mir dann wieder die Frage gestellt, warum habe ich mir das eigentlich hier angetan? Und ich weiß auch von Menschen, denen ich das angetan habe. Meistens passiert das nicht bewusst, die die Gemeinde verlassen, die Mitarbeit verlassen, weil sie enttäuscht waren von mir. Das sind übrigens so Punkte, wo ich dann schon mal so eine innere Kündigung spüre, wo ich denke, boah, das war jetzt heftig. Und dann macht es mir wieder Mut, den Blick klar zu haben, worum geht es eigentlich hier? Was ist das, was mich antreibt, was ich mir hier antue? Und es geht eben nicht um Selbstverherrlichung, um eigene Dinge hier klar zu machen, sondern immer wieder klar zu machen, diese Liebe, mit der ich unterwegs bin, die eigentlich nichts aufhält. Ich weiß natürlich, dass eine Gemeinde sich immer verbessern kann bei der Kultur des Dankens, der Wertschätzung. Alles klar, sind Themen, müssen wir immer wieder ran. Aber ich muss mir auch klar machen, für wen mache ich das eigentlich hier? Es gibt so eine tolle Stelle in Kolosser 3, da heißt es, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lob das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Bei allen zwischenmenschlichen Enttäuschungen macht mir das immer wieder klar, es geht um denjenigen, der das für mich tat, was kein anderer für mich tat. Ich setze mich total gerne für Menschen ein. Das treibt mich auch an und das motiviert mich. Und es ist total toll zu sehen, wenn man merkt, wie Menschen sich verbändern zum Positiven hin. Wenn Menschen losziehen, ihr Umfeld positiv beeinflussen und weiterbringen. Aber es schützt mich nicht davor, mich auch enttäuscht zu werden und verletzt zu werden. Und diese Kraft, die vom Herzen kommt, die hilft mir, das immer wieder einzuordnen. Mich einzuordnen und in das Ganze einzuordnen. Oft habe ich Dinge, die mich antreiben, wo ich denke, die wären jetzt dran, die muss ich jetzt tun. Und merke, nein, jetzt ist eigentlich erst was anderes dran. Und gerade von den Leuten, wo ich vorhin erzählt habe, das hat mich sehr getroffen. Das passiert mir auch nicht so oft. Und ich bin sehr froh im Nachhinein, dass das so Punkte sind, wo man nicht bitter wird, sondern wieder klar macht, hey, es geht um so, so viel mehr. Ich weiß, ich gehöre zu dem, der mein Herz gewonnen hat, der sich um mich kümmert, der mich versorgt und für dessen Sache ich mich einsetzen kann, weil er sich auch für meine Sache einsetzt. Der letzte Punkt ist der vierte, ein neuer Anfang. Ich hatte das sehr berührt, die Geschichte von Petrus und Jesus, wie die beiden unterwegs waren. Ich möchte euch sie kurz erzählen. Der, ich sag mal, Hammer unter den Jüngern, der mit dem Kopf durch die Wand, der, wenn er sprach, waren die anderen still, der auch keine Konfrontation auf dem Weg ging. Wo er war, war vorne. Und da gab es eine Situation, wo Jesus seine Freunde, seine Jünger darauf vorbereitet und sagt, es gibt eine Zeit, da werde ich alleine den letzten Weg gehen müssen. Und ist doch logisch, ne? Wer haucht den Mund auf? Petrus steht wieder da und sagt, hör mal zu, Jesus, alles gut, aber was du hier vorhast, ich werde immer bei dir bleiben. Sonneklappe und immer schön munter voraus. Und in diesem Moment, glaube ich, war er auch davon überzeugt. Er hat sich vorgenommen, Jesus den letzten Weg zu begleiten. Das war kein dummes Geschwätz. Er wusste, was er konnte und er hat viele Sachen mit Jesus erlebt. Und er hat sich vorgenommen, ich gehe bis zum bitteren Schluss. Allerdings konnte Jesus ihn nicht davor bewahren, ihn mit seiner Schwachheit zu konfrontieren. Vielleicht kennst du die Geschichte, es geht dann weiter, Jesus wird verhaftet. Und die anderen waren übrigens ganz weg. Also Petrus ist immerhin dran geblieben. Er hat sich rangeschlichen, ist hinten dran, hat sich auch in einen Hof gestellt, wo Jesus verhört wurde, wo er warten musste, wo er auch geschlagen wurde. Und er hat sich unter das Volk gemischt. Er hat also versucht, dran zu bleiben. Und trotzdem konnte er im Endeffekt nicht so dranbleiben, wie er es sich vorgenommen hat. Das war die Geschichte, der Hahn dreimal krähte und Petrus völlig, völlig enttäuscht war. Von sich selbst. Er merkte seine begrenzte Kraft, seinen Stolz, der ihn trieb, seinen Ehrgeiz, der ihn antrieb und der eigentlich viel weiter ging, als seine Grenzen es überhaupt in dem Moment zuließen. Und ich übertrage das jetzt mal, vielleicht bist du auch gerade in so einer Phase, wo du sagst, ich möchte und ich kann und ich will, aber an einem Punkt, wo es etwas über deine Grenzen hinausgeht. Oder wo du denkst, muss ich das wirklich alles noch machen? Muss ich mir das wieder antun? Und ich fand eben hier so faszinierend, Jesus hat das ja auch gar nicht von dem Petrus verlangt, sondern Petrus hat gesagt, ich mach das. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo dir das alles zur Last wird. Das Schlimmste wäre, wenn dir Jesus zur Last wird. Weil dann läuft irgendetwas schief. Jesus ist nicht gekommen, um zur Last zu werden, sondern er ist gekommen, um Lasten zu nehmen. Er ist gekommen, um dich frei zu machen. Und diese Geschichte geht weiter. Petrus hatte seinen emotionalen Absturz, nenne ich das mal. In der Bibel steht, er hat bitterlich geweint. Ich weiß nicht, ob du schon mal richtig bitterlich geweint hast, weil du so enttäuscht von dir selbst warst. Weil du wusstest, ich habe jetzt jemanden anders so enttäuscht mit durch das, was ich getan oder gesagt habe. Und es durchschüttelt dich so richtig. Und dann ist der Hammer. Nachdem Jesus auferstanden ist, trifft er sich mit Petrus und seinen Jüngern wieder. Und wir können das lesen in Johannes 21. Die begegnen sich an einem See. Und Jesus hatte Frühstück gemacht, sie haben zusammen gegessen. Und dann steht dort in Johannes 21, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm die Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Und das Ganze wird ein drittes Mal wiederholt. Jesus fragt ihn noch einmal. Und da lesen wir eben, dass Petrus sagte: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und daraufhin sagt Jesus: Sorge für meine Schafe. Ich finde, Jesus zeigt dem Petrus hier eine Wahnsinnskraftquelle. Und er macht das in so einem schönen Wortspiel, was im Griechischen jetzt nicht so ganz, im Griechischen etwas einfacher zu verstehen ist, als wir das jetzt hier lesen. Jesus spricht, wenn er hier von der Frage spricht, liebst du mich, nimmt er das griechische Wort Agapeo. Während Petrus antwortete: Ja, Herr, ich liebe dich, und er nimmt das Wort Phileo. Und das bedeutet wie: Ja, ich mag dich, starkes Mögen, ich habe dich lieb. Dieses Agapeo ist übergeordnet. Das wird in anderen Stellen in der Bibel benutzt, wenn zum Beispiel Gott von der Liebe zu Menschen spricht oder von der Liebe zu seinem Sohn oder die Verbindung zwischen Jesus und Heiligen Geist und Gott oder wenn Jesus von seiner Gemeinde spricht. Das ist ein sehr starkes Wort, ein übergeordnetes Wort. Und Phileo ist eben etwas untergeordnet, ein wenig begrenzter, ein wenig schwächer. Und damit antwortet Petrus. Er ist nicht mehr so vorlaut wie noch ein paar Tage vorher. Er hält nicht mehr die große Klappe, sondern er sitzt dort bei Jesus. Ich stelle mir das so vor, irgendwie, wie das sich anfühlen muss an dem Lagerfeuer. Das riecht gut und Jesus ist wieder da. Die ganze Hoffnung, die vorher weg war, ist auf einmal wieder aufgekeimt. Und Jesus guckt mich an und stellt mir eine Frage. Und ich weiß, dass ich ein paar Tage vorher irgendwie über die Stränge geschlagen habe. Und das richtig Coole ist, dass er eben Petrus hier aufbaut. Er sagt ihm: Nimm dieses Phileo, nimm dieses Mögen und kümmere dich um meine Gemeinde. Kümmere dich um andere Menschen. Er sagt nicht erst: Du musst wieder aufsteigen und du musst wieder die Kraft haben und du musst wieder bombig unterwegs sein, sondern nimm den Einsatz, den du gerade nehmen kannst. Kümmere dich um meine Härte. Bau Gemeinde. Und das finde ich so stark und möchte dir es einfach mitgeben, je nachdem, wie du gerade unterwegs bist, was Gemeinde mit dir macht, was du mit Gemeinde in Corona-Zeiten gemacht hast, wie du gefühlt unterwegs bist in deinem Glauben, in deiner Beziehung zu Jesus. Nimm das, was gerade da ist, und bring es Jesus. Er möchte dich in seiner Gemeinde sehen. Und vielleicht bist du auch noch gar nicht noch auf dem Weg dahin. Dann lass Jesus in dein Herz sprechen und dich von ihm einfach neu berühren oder zum ersten Mal ansprechen. Du brauchst nichts aus großartiger eigener Kraft leisten, sondern das, was du hast, lege ihm das hin. Und die Frage ist: Was ist dein Phileo zurzeit? Was ist dein Mögen, dein etwas begrenztes Lieben? Und nimm das bisschen und bring es Jesus. Leg es einfach hin. Ohne Stress, ohne Überforderung, ohne Burnout, ohne Druck. Warum tue ich mir das an, war die Anfangsfrage. Und ich möchte einfach diese Punkte mit einem Satz zu Ende sagen. Weil Jesus mein Herz gewonnen hat, denn er tat das, was kein anderer für mich tat. Er hat sich meiner Sache angenommen. Er kümmert sich um meine Versorgung. Und ich kann immer wieder einen neuen Anfang mit ihm wagen. Nimm das mit in die neue Woche. Ich möchte mit uns zusammen beten jetzt am Schluss und wünsche mir einfach, dass du einen neuen Schritt mit Jesus unterwegs sein kannst. Lieber Herr, mir fällt gerade noch dieser Satz ein, wo du die Jünger gefragt hast, und ihr, wohin wollt ihr gehen, als sich viele Menschen von dir abwendeten? Und sie haben gefragt, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Und das möchte ich dir einfach auch sagen, dass ich mir echt gerade die Frage stelle, wohin soll ich gehen? Und ich möchte dir danken, Herr, dass du so anders bist, dass du so toll bist. Und ich möchte dir danken, dass ich mit dem, was ich gerade habe, was ich zur Verfügung habe, zu dir kommen kann. Ich möchte dir danken, dass ich mit dir immer wieder neu durchstarten kann. Und ich möchte dir danken für die Versorgung in meinem Leben. Ich möchte dir danken dafür, dass ich mich um deine Sache kümmern kann, weil du dich um mich kümmerst. Ich danke dir für die Kämpfe, die du für mich kämpfst, wo du dich für mich einsetzt, wo es mir nicht so gut geht, wo ich frustriert bin oder verärgert bin, wo ich merke, wie du an mir arbeitest, wie du mir Menschen zur Verfügung stellst, wie du mir gute Gedanken schenkst, wo ich in deinem Wort einfach etwas lesen kann, was mich neu aufbaut. Da bin ich dir so dankbar für und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass jeder, der jetzt gerade hier zuschaut, das immer wieder von dir neu erfährt, dass wir unsere Herzen dafür öffnen und Raum geben, wie wir das ganz am Anfang gelesen haben, dass du in uns wirken kannst. Amen.